Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Tobias, herzlich willkommen. Tobias Schmidt von der ETH. Du bist Professor of Energy and Technology Policy und Direktor der Albert Einstein School of Public Policy bei der ETH. Das hört sich ja schon mal mächtig an. In deiner täglichen Arbeit geht es viel um Energie, um technologischen Wandel. Erklär doch mal so dem Laien, woran du arbeitest und woran du forschst, mal ganz kurz so zum Beginn.
Also in meiner Professur geht es eigentlich um die Frage, wie man die Energiewenden beschleunigen kann. Ich spreche da explizit vom Plural. Also sprich zum Beispiel die Wende vom Verbrenner hin zum Elektroauto oder zum Elektrofahrzeug, sollte ich besser sagen. Mhm. Oder auch bei der Stromerzeugung von den fossilen Kraftwerken hin zu erneuerbaren und anderen Formen der Stromerzeugung oder Speicherung. Wie können wir Stahlerzeugung dekarbonisieren, Zement und so weiter und so fort. Das ist die Frage vor allem, wie können wir das durch politische Maßnahmen? Ja, was ist da sinnvoll, was ist vielleicht weniger sinnvoll? Das heißt, meine Gruppe besteht eigentlich aus zum einen Teil aus IngenieurInnen, die die Technologie verstehen, die neuesten Entwicklungen da verstehen, die Technologien gut einschätzen können. Und auf der anderen Seite aus vor allem ÖkonomInnen, die ganze Politikbewertung dann vornehmen können. Das ist so die eine Seite, meine Professur. Mhm. Und dann haben wir eben jetzt seit Oktober an der ETH die Einstein School of Public Policy. Und dort versuchen wir eigentlich, der Gesellschaft was zurückzugeben, indem wir sagen, hey, ganz viele politische Fragen drehen sich um Technologie. Das heißt jetzt zum Beispiel auch Elektromobilität. Wie schnell kommt das? Ist das realistisch? Brauchen wir jetzt Wasserstofflastwagen oder ist es vielleicht noch Elektrolastwagen? Ist eine große Frage. Wann sollten wir vielleicht die LSVA abschaffen? Also Geschichten. Das wäre jetzt in dem Bereich, wo wir hier reden, aber auch natürlich, wie reguliere ich AI oder muss ich das überhaupt machen und wie gehe ich mit den neuesten Drohnenentwicklungen und so weiter und so fort. Und historisch gesehen waren halt viele politische Fragen eher, drehte sich um Gesellschaft, keine Ahnung, wie gestalte ich ein Sozialversicherungssystem und so weiter und so fort. Jetzt brauche ich eigentlich viel mehr technologische Kompetenz. Mhm. Und die ist natürlich an der ETH. Und wir wollen als ETH den Entscheidungsträgern im öffentlichen Sektor eben dabei helfen, hier gute Entscheidungen zu fällen, indem wir sowohl unsere technologische Expertise, aber auch unsere Policy-Perspektive, unsere Policy-Kompetenz hier einbringen und vor allem das zusammenbringen. Also sehr ein interdisziplinäres Zentrum, was
sehr breit
Ingenieurinnen und Ökonomen, Politikwissenschaftler und so weiter, Sozialwissenschaftler zusammenbringt, um dann an entscheidenden politischen Fragen Antworten zu geben, ja.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und wir fragen ganz am Anfang direkt, fährst du elektrisch oder fährst du noch? Oder
ich fahre fahr elektrisch und zwar mit zwei Pedalen. Also ich habe zwei E-Bikes tatsächlich.
Den Helm, dann habe ich schon gedacht.
Ja, ich habe mein eigenes E-Bike, ganz normales E-Bike und dann haben wir als Familie noch so ein Longtail. Genau, das nutzen wir dann für die zwei Kinder. Unser Autoersatz, was in Zürich ehrlich gesagt das Auto fast immer schlägt.
Keine
Parkplatzsuche.
Also wenn du auch
schneller von A in B. Ich bin 10 Minuten von zu Hause im Büro.
Ah, okay. Also ja, in Zürich. Aber eben, man braucht schon auch in Zürich, weil es ist doch, also wenn man jetzt nicht total der Sportler ist mit den ganzen Hügeln und so, ist das schon praktisch.
Also ich nutze vor allem, weil die ETH-Kinderkrippe eben auch oben an der ETH ist und da muss ich dann immer da hoch. Es wurde immer langsamer mit dem Anhänger und mir dann irgendwann zu gefährlich beim Zentral da hoch. Man ist immer der Konkurrenzkampf Tram, Auto, Fahrrad.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ne, ich kaufe mir jetzt ein E-Bike und dann bin ich da jetzt schnell oben und werde auch nicht von irgendwelchen stinkenden Oldtimer-Vespas mehr überholt. Voll gedampft und meine Kinder, ja.
Fährst du ab und zu trotzdem noch Auto und wenn ja, eben ist das dann mehrheitlich elektrisch oder wie bist du?
Ich fahre eigentlich, also ich habe kein Auto oder wir haben kein Auto, aber im Urlaub mieten wir halt oft ein Auto. Und wenn immer es geht, würde ich dann elektrisch mieten. In der Schweiz, wenn wir irgendwo mal in die Berge, wo man nicht gut mit dem ÖV hinkommt, gibt es wenig Orte, aber wenn es das mal gibt, dann miete ich eigentlich immer elektrisch, weil in der Schweiz finde ich, da kenne ich mich jetzt auch gut aus und da finde ich es eigentlich easy. Im Ausland ist es immer so ein Problem, wenn man Grenzübertritte macht, weil dann gelten wieder andere Charging-Regeln und so weiter und so fort. Da hatte ich schon ein bisschen schlechtere Erfahrungen. Aber wenn ich weiß, ich bleibe in dem Land, dann miete ich in der Regel elektrisch, genau.
Ja, okay.
Also letzten Sommerurlaub zum Beispiel in Frankreich hatten wir dann halt einen Polestar gemietet.
Ah, lustig, ja. Hatte ich auch mal in Portugal. Ich hatte gesehen, in deinem Lebenslauf oder beziehungsweise auf LinkedIn, du berätst ja auch unter anderem, du bist in so einem Rat für die deutsche Bundesregierung, für Energiefragen. Deswegen da auch mal die Frage, wieso tut sich gerade Deutschland, man hört ja jetzt viel auch mit dem ganzen, mit den Spritpreisen und so, da wo jetzt die Preisdecke kommen sollen und die Subventionen von der Bundesregierung, wieso tut sich denn Deutschland gerade so schwer, eigentlich ja auch mal ein Vorreiter, auch gerade in einem deiner Gebiete, so Photovoltaik, warum tut sich Deutschland denn so schwer, so weg von Öl und Gas zu kommen, hin zu grünen Energieträgern?
Ja gut, die deutsche Automobilindustrie ist halt mit die wichtigste Industrie in Deutschland und die deutsche Automobilindustrie hat halt so ein bisschen das Thema verschlafen, ist immer so ein bisschen, also mal vereinfacht gesagt, und man hat halt sehr stark einfach immer Verzögerungstaktik angewandt und man gesagt, ja, da können wir nicht so mitspielen, unsere Kompetenz ist wirklich der Verbrenner, da haben wir hohe Eintrittsbarrieren, oder, das ist schwierig, selbst die Chinesen haben nur durch unsere Joint Ventures das überhaupt geschafft, da aufzuholen und selbst da sind sie immer noch hinten dran. Das heißt, diesen Wettbewerbsvorsprung, den wollen wir nicht aufgeben. Das ist das Gleiche in Japan. Und deswegen hat man halt immer gesagt, ja, da lobbyieren wir halt so lange dagegen, bis es nicht mehr geht. Und teilweise wurde es auch einfach geglaubt. Mhm. Und jetzt auch an der ETH, ehemalige Maschinenbau-Kollegen, die haben halt auch einfach immer davon gesprochen. Als ich zum Beispiel noch an der ETH Vorlesung gehört habe vor 20 Jahren, also hieß es noch Elektroautos, das bringt es nicht, das wird nie wirklich kommen, dass die Batterien wird es nicht geben und so weiter und so fort. Und bis vor 10 Jahren wurde da auch noch gesagt, Elektrolastwagen wird es nicht geben und so. Mhm. Die Energiedichte viel zu gering und so weiter. Und
jetzt haben wir ein Viertel schon neu zugelassen,
genau.
Oder?
Genau. Mhm. Also, und so ein Land, wo dann auch noch diese Industrie extrem, politisch extrem mächtig ist, das ist dann so, ne, Kodak hat sogar die Digitalkamera erfunden, hat es dann schnell weggepackt und ist dann daran pleite gegangen, dass sie nicht, das ist so das Innovators Dilemma, sagt man, oder? Diese Attacker's Advantage, wenn eine neue Technologie Trajektorie sich öffnet, dann haben die halt oft es viel einfacher, da jetzt Gas zu geben und die Alten tun sich extrem schwer, mit diesem Change Management umzugehen. Und die deutsche Automobilindustrie muss jetzt auch im Moment zwei Antriebsstränge parallel handeln. Es kostet natürlich mehr, es ist schwierig. Was mache ich da? Verlieren da viel Geld? Ich bin aber jetzt nicht komplett bearish, also ich bin jetzt nicht komplett pessimistisch. Ich denke zum Beispiel, dass BMW, aber auch VW zum Beispiel, die haben jetzt schon eine gute Innovationspipeline. Mhm. Ja.
Die deutsche Regierung bzw. die EU macht sie natürlich auch nicht gerade einfach mit dem Aus vom Verbrenner aus. Hatten wir auch eine Folge, dass
Aufgrund der deutschen Bundesregierung.
Aufgrund der deutschen viel Druck.
Ja.
Ja. Und das hilft den Herstellern natürlich dann auch nicht unbedingt weiter, um für die Zukunft zu planen, oder?
Richtig.
Ja.
Mehr kann man da nicht sagen.
Ja,
also so langfristige Ziele helfen extrem, wenn ich halt langfristige Investments machen muss, wenn ich ganze Wertschöpfungsketten koordinieren muss, ja, von der Lithiummine bis hin zum fertigen Elektroauto, dann hilft es, wenn ich weiß, bis 2040 oder was, muss das alles 100% umgestellt sein. Mhm. Ja? Und das hat halt China gemacht zum Beispiel, das hat Norwegen gemacht, das hat Kalifornien gemacht und so weiter und große Automärkte, relevante Automärkte und das hilft halt einem wahnsinnig, gibt einem wahnsinnig viel Investitionssicherheit. Mhm. Wenn diese Ziele da sind und wenn sie glaubwürdig sind. Und wenn man halt so hin und her und dann warte ich halt doch nochmal mit meinem Investment in die Lithiummine und dann kommt man halt in so Situationen wie 2022 auf einmal die Lithiumpreise extrem hoch waren, weil nicht genug Lithiumminen aufgegangen sind, weil dieser ganze Trend halt unterschätzt wurde. Mhm. Es dauert halt einfach mal 8 bis 10 Jahre, bis so eine Lithiummine von, okay, ich entwickle eine, bis sie produziert. Das sind diese Todzeiten und das ist einfach Koordinationsversagen und da ist eigentlich die Politik gefragt, mit solchen langfristigen Strategien, Märkte machen das nicht, sondern da ist eben genau die Politik gefragt, langfristige Strategien vorzugeben, um diese Koordinationsprobleme quasi zu lösen.
Bei den Lithiumpreisen, da habe ich gerade noch eine Frage. Ich habe mir in diesem Vortrag, habe ich mir auch angeguckt, Wilma hat mir den, können wir dann bestimmt auch verlinken. Das war,
ich weiß schon, Science City.
Genau, wie beschleunigen wir die Energiewende, oder? Und da hat sie auch dieses Beispiel gebracht, dass die Lithiumpreise enorm stark gestiegen sind, also sich ver-15-facht haben und dann sind sie auch gerade wieder ganz schnell.
Und ein paar Jahre vorher hatten wir es mit Kobalt.
Ja, aber wieso ging das dann so schnell? Weil du hast ja gesagt eben, du sprichst dann auch immer von 10 Jahren, bis man dann so eine neue Mine, bis die dann mal steht, oder wieso sind die denn dann so schnell wieder runter?
Weil die unter anderem, es gibt mehrere Effekte. Das andere waren natürlich ein paar Minen schon ein bisschen weiter in der Entwicklung, das hat geholfen. Das andere war, dass die chinesische Wirtschaft ein bisschen mehr gelitten an der Immobilienkrise und so weiter. Das hat wieder Druck rausgenommen, weil da weniger Autos gekauft wurden. Oder China ist generell so, dass im Moment sehr wenig Autos gekauft wurden. Die sind ja schon sehr weit, auch mit ungefähr 50% der neue Zulassung ist auch batterieelektrisch und in den Städten 100. Mhm. Das heißt, aber wenn natürlich weniger Autos gekauft werden, ist da weniger Demand dann auf einmal wieder gewesen. Ja. Mhm. Und jetzt werden die natürlich, mittlerweile sind die Minen, sind jetzt wieder viel mehr Minen dabei, ja. Also es ist ja nicht, wir haben genug Material, wir haben genug Lithium. Recycling ist auch noch ganz was Interessantes. Ein anderer Faktor, die Chinesen haben auch schon sehr große, weil die das schon sehr lange machen, haben sie auch schon sehr große Kapazitäten an Recycling aufgebaut. Mhm. Und wenn der Lithiumpreis hoch genug ist, lohnt sich auch, das Lithium wieder zu recyceln. Und dann konnte man auf einmal wieder, hatte man auch wieder einen Supply von Lithium aus diesen alten Batterien.
Ja.
Genau. Okay. Du hast eingangs gesagt, ihr forscht sehr, sehr viel und du bist mittendrin. Und eine deiner Studien, auch ein Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist, oder die besagt, E-Autos können sich in Afrika schneller durchsetzen als bei uns. Das mag vielleicht die meisten überraschen, weil wenn man jetzt an Afrika denkt, denkt man jetzt nicht unbedingt an die große Innovation, gerade auch im Bereich der Mobilität.
Ja, die Studie sagt aber nicht, dass sie sich schneller durchsetzen als bei uns. Also sie sagt, sie setzt sich wahrscheinlich viel schneller durch, als die meisten denken.
Okay.
Also die ganzen großen Modelle, Internationale Energieagentur und so weiter und so fort, unterschätzen das eigentlich alle.
Okay.
In ihren Transportmodellen. Und genau, man geht eher immer davon aus, ja, das ist halt der Markt. Und das ist ja auch historisch so, der Markt, wo halt die alten Autos hingehen, oder die dritte, vierte Hand. Das ändert sich aber jetzt eben rapide. Ein Faktor ist, das ist den meisten Leuten hier nicht bewusst, die meisten Fahrzeuge in Afrika sind keine Autos, also vier Rädern, sondern es eben Elektro, oder nicht Elektro, sondern generell Motorräder und Mopeds, TÜV.
Ja.
Und die
so wie in Asien so ein bisschen.
Ja. Ist, genau, aber in Afrika ist das auch, das ist auch so. Und gerade bei denen lohnt sich der Umstieg auf elektrische Antriebsstränge noch viel, viel mehr. Die sind ineffizienter und da lohnt sich es halt dann besonders, weil man dann viel mehr spart beim Benzin. Wenn man jetzt Elektrofahrzeug, ein Elektromotorrad fährt.
Mhm.
Und das ist auch viel einfacher zu herzustellen. Es gibt da schon lokale Anbieter, die Kits aus China kaufen, die dann vor Ort zusammenbauen und so weiter und so fort. Und das Interessante ist auch noch bei den Zweirädern, also mit den Elektromofas und Elektromotorrädern, ist, dass man natürlich die Batterie einfach wechseln kann.
Ja.
Das sind halt dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Kilowattstunden Batterien. Und die kann man dann noch rausheben und dann kann man gerade wieder eine geladene.
Wieder reintun.
Ja, und viele dieser Motorräder werden einfach gefahren. Das sind einfach die Taxis dort.
Mhm.
Mhm. Die meisten Leute haben einfach gar kein Fahrzeug, aber es gibt eben die Taxifahrer. Und wenn man in Afrika ist, bin regelmäßig dort in den Städten und auch in den Suburbs. Ganz viele Leute leben ja in den Suburbs, die eben kein Auto dann haben. An den Kreuzungen stehen dann immer diese Motorradfahrer und die sind dann die Taxis. In manchen Ländern ist es dann mit einer App, wie hier.
Ja.
Und in anderen Ländern ist es einfach, sitzt sich halt einfach drauf und verhandelt den Preis. Es geht immer mehr in die App-Richtung natürlich, weil man muss diese ganze Verhandlung, die nervigen Dinge machen.
Ja. Ja.
Und es gibt auch so zum Beispiel Frauen fahren Frauen, oder? Weil viele Frauen fühlen sich halt unsicher, mit einem Mann zu fahren.
Mhm.
Das sind sehr erfolgreiche Modelle, das sind weibliche Fahrerinnen. Dann fühle ich mich als Frau dann sicherer, wenn ich und das ist auch empirisch belegt, dass die sicherer fahren. Und auch, dass ich nicht ausgeraubt werde und so weiter und so fort. Und für die machen natürlich recht viel Kilometer. Und wenn dir dann leer ist, der Akku, dann gehen sie halt zu einer Wechselstation, tauschen die aus. Ja.
Ja.
Also wir machen jetzt gerade eine Folgestudie, eine Masterarbeit, okay. Wo wir uns anschauen, was gibt es an Startups in dem Bereich in Afrika, jetzt wirklich für Motorräder. Und da gibt es über 60. Über okay. 60 Startups, teilweise auch in mehreren Ländern aktiv sind, die genau solche Sachen machen. Unterschiedliche Geschäftsmodelle, manche verließen einem das ganze Bike, manche verließen einem auch nur, man muss das quasi so das Motorrad kaufen ohne die Batterie, man liest dann die Batterie oder man mietet die Batterie oder manchmal ist es auch wirklich so Mobility as a Service, so wie hier uns die Roller, die man hier mieten kann. Also sind sehr unterschiedliche Modelle.
Okay.
Ja.
Mhm. Welche Länder sind das dann? Gibt es da so welche, wo es mehr konzentriert ist oder ist das so allgemein so ein Trend in Afrika? Oder das ist ja ein sehr großer Kontinent.
Also jetzt für die Motorräder ist das vor allem in Ost- und Westafrika.
Mhm.
Das sind aber auch halt natürlich große Bevölkerungszentren, außer Kongo, aber im Kongo. Aber es gibt sogar Startups im Kongo.
Ja.
Demokratische Republik Kongo. Aber natürlich, das ist schwieriges Geschäftsumfeld, sagen wir mal so.
Mhm.
Da findest du immer generell weniger Geschäftsaktivitäten. Aber so Kenia ist extrem der Vorreiter, würde ich sagen. Kenia, dann natürlich die Nachbarländer im Ostafrika, Uganda, Ruanda, Tansania und so. Und dann Ghana, Nigeria und die ganze Ecke. Und Äthiopien ist auch noch ein sehr spannendes Land in Afrika, aber auch noch aus anderen Gründen.
Mhm.
Eben, ich glaube, in Äthiopien wurden ja jetzt auch, glaube ich, Verbrenner dürfen, glaube ich, nicht mehr neu zugelassen werden, oder?
Mhm. Das erste Land der Welt.
Ja.
Auch verrückt, ne? In Afrika.
Ja, deshalb. Also das wäre jetzt noch so eine Frage gewesen, weil du eben die Startups ansprachst. Ja. Ich meine, du bist an der ETH, ist eine der besten technischen Hochschulen, die es gibt auf der Welt und ist, glaube ich, gerade wieder zu Besten gewählt worden.
Also in Kontinentaleuropa sind wir die Eins, ja.
Genau. Wie erlebt ihr dann solche Startups? Sind die vom Niveau her sehr, sehr hoch, wenn es um die Technik geht? Oder wie würdest
du das sehr unterschiedlich. Also ich meine, die entwickeln ja weniger die Technologie. Die Technologie kommt aus Asien, die kommt aus China. Also größtenteils. Mhm. Aber es geht darum, quasi die Technologie dem Kunden verfügbar zu machen. Das große Problem in Afrika, und das ist in dem Bereich so, aber es ist in fast jedem Bereich so, ist einfach Kapitalverfügbarkeit. Mhm. Die ist halt einfach gering. Und wenn Kapital da ist, dann kostet es mich sehr viel, oder? Ich habe hohe Zinssätze, eine Bank würde sehr viel Geld verlangen, wenn ich in Afrika Schulden aufnehmen muss, weil die Risiken halt groß sind, oder? Mhm. Weil die Institutionen nicht so gut funktionieren, weil die Wirtschaft nicht so gut diversifiziert sind wie wir, und wenn dann eine Dürre kommt oder so, dann gibt es halt den Crash und dann gibt es keine Nachfolge mehr für mein Produkt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eigentlich das große Problem. Und das ist auch so ein, auf Deutsch würde man sagen, so eine Zwickmühle. Wenn das teuer ist, dann investiert niemand, dann bleibt es teuer. Also es ist schwierig, da rauszukommen. Aber so Startups, die versuchen das eben genau zu umgehen, und dann eben diese Taxifahrer zum Beispiel, die haben kein Geld über. Also wenn man mit den Benzinmotorrädern fährt, dann passiert es einem in Entwicklungsländern sehr oft, dass die erstmal zur Tankstelle fahren. Weil jetzt wissen sie haben ja Revenue.
Okay.
Sie kriegen jetzt, am Ende der Fahrt kriegen sie Geld auf ihre App oder in Cash. Mhm. Jetzt können sie sich dann nochmal einen Liter oder zwei leisten. Das passiert auch in Vietnam ist mir das auch schon passiert mit dem Auto. Ja, davor wird nicht getankt, weil die haben gerade noch so viel, dass sie so viel reinstecken können. Sie wissen ja, nach der Ende der Fahrt kriegen sie wieder was. Ja. Das ist für uns so eine unvorstellbare Situation. Das heißt, diese Person kann nie ein Motorrad kaufen. Aber wenn sie jetzt einfach nur tageweise eins mietet sozusagen, eins leiht oder irgendeine Subscription hat, ein Downpayment, das tief ist und dann halt einfach immer jeden Tag was zahlt und vielleicht auch noch kilometerabhängig was zahlt, das ist ja auch gut, weil dann weiß sie ja, okay, dann fahre ich wahrscheinlich viel, dann zahle ich mehr, aber dann habe ich auch mehr Einnahmen. Dann kann man diese ganze Problematik mit dem Zugang zu Kapital ein bisschen lösen. Mhm. In Südafrika funktioniert das schon wieder ganz anders. Die sind natürlich schon viel weiter. Da gibt es zum Beispiel in Südafrika ist zum Beispiel Uber extrem groß. Dort sind da hat Uber dann Verträge mit den Banken. Das heißt, da kaufe ich mir ein Auto als Uber-Fahrer. Das wird aber komplett finanziert von der südafrikanischen Bank. Und ein Teil meiner Uber-Einnahmen geht direkt zur Tilgung meiner Schuld an dem Auto zur Bank. Das heißt, die Bank hat auch eine ganz andere Art von Sicherheit.
Ja.
Die muss dann nicht immer den Kunden hinterherlaufen, sondern die hat einfach nur einen Vertrag mit Uber.
Okay.
Also das ist natürlich sowas. Das führt dann dazu, dass die Überfahrer in Südafrika oft aus den Townships kommen. Das ist fast alles Einwanderer in Südafrika. Das haben wir auch nicht so auf dem Schirm. Da ist mal richtig Einwanderungsdruck, halt vom Norden, also aus Rest Afrikas.
Okay.
Ja. Und die haben nicht viel Kapital, aber durch solche Geschäftsmodelle kann man dann denen ihren Entrepreneurial Spirit als Fahrer quasi ermöglichen.
Mhm. Wenn wir jetzt gerade wieder bei Vierrädern sind, ihr erwähnt auch in einer eurer Studien, dass E-Autos in vielen afrikanischen Ländern schon vor 2040 wirtschaftlicher sein könnten als Verbrenner. Was sind da die Haupttreiber für die Rechnung?
Ja, also wir vergleichen da Neuauto mit Neuauto. Also bei den Gebrauchten ist das alles ganz anders.
Und, ja, okay.
Da können wir jetzt nicht drüber reden. Aber bei den Neuwagen, und Afrika wächst massiv, oder? Ist der einzige Kontinent, der von der Bevölkerung her noch wächst. Alle anderen Kontinente schrumpfen ja von der Bevölkerung her. Und zwar massiv. Also Afrika wird sich verdoppeln in den letzten 50 Jahren circa. Und das heißt, da werden auch natürlich und gleichzeitig ökonomisches Wachstum. Das heißt, da werden wesentlich mehr Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Was wir anschauen, was sind die Haupttreiber, dass das wirtschaftlich, also bei den Two-Wheelern, also den Motorrädern, ist es jetzt schon so, dass die eigentlich wirtschaftlicher sind. Das ist auch wir haben auch zwei die angeschaut. Wir haben auch die in Afrika sehr, sehr verbreiteten so Minivans, die dann quasi gibt halt oft keinen Public Transport. Das ist dann so eine Art Public Transport Ersatz. Da gibt es dann private Fahrer, die haben dann einen kleinen, so einen Toyota-Bus und steuern den dann halt an einer fixen Route entlang, und man steigt einfach ein an den Kreuzungen und da zahlt man halt seinen kleinen Betrag an jemanden. Da sitzen immer zwei Leute, immer der Fahrer und noch der Manager von dem Bus sozusagen, der das Geld auch reintreibt. Und es sind auch immer Männer. Und die machen natürlich auch viel Kilometer. Und viel Kilometer heißt natürlich auch viel Energieverbrauch. Und da lohnt sich natürlich dann auch der Umstieg. Ja. Mhm. Was sind die Haupttreiber? Die Haupttreiber sind einmal natürlich genau die gesparten Benzinkosten und die Tatsache, dass einfach die Elektroautos noch viel, viel billiger werden.
Also hauptsächlich die chinesischen sind das dann ja wahrscheinlich, oder?
Ist ja eine globale, also eine globale Trajektorie und die Afrikaner profitieren da halt einfach auch davon. So wie auch wir davon, also alle davon profitieren. Die, das sind einfach die Innovationen, die dann stattfinden. Wie produziere ich jetzt meine Kathode noch ein bisschen effizienter? Oder wie designe ich jetzt nochmal eine leicht andere, einen leicht anderen Separator, also die Schicht zwischen den Elektroden, damit die Ionen noch besser von einer zur anderen Elektrode reisen können. Mhm. Jede Batterie auf der Welt, oder wenn das eingeführt wird, profitiert natürlich jedes künftige Elektroauto davon, oder? Mhm. Also die CATLs, BYDs und so weiter dieser Welt mit ihrer Innovation.
Sprichst ja auch in diesem Vortrag, den ich nochmal gerne zitiere oder beziehungsweise auf den ich nochmal zurückkomme, da sagst du ja auch, so kaum ein kaum eine Technologie hat eigentlich so große Sprünge gemacht wie die Batterien in den letzten 10, 20 Jahren, oder? Und das, wenn man das dann auch wieder mit dieser exponentiellen Rechnung dann wieder sieht, dann
unstoppbar.
Ja,
unstoppbar. Also es gibt gute Daten zu, also historische Daten, wie sich eigentlich Energietechnologien verbreitet haben. Es gibt einen fantastischen britischen Kollegen, der macht Economic Historian, also eine ökonomische Geschichte macht er, oder? Das ist ein Ökonom, der schaut in uralte Preistabellen, die noch von der anglikanischen Kirche liegen, irgendwo in Oxford oder so, in irgendwelchen Archiven, hat er auch Zugriff, das darf mit irgendwelchen Samthandschuhen. Und dann schaut er, was waren denn die Holzpreise, die Brennholzpreise 1130? Und wie haben die sich entwickelt? Und dann kam auf einmal die Innovation, die Dampfmaschine und so weiter. Also wir haben da wahnsinnig gute Daten, auch wie schnell hat sich was verbreitet. Und wenn wir uns anschauen, wie schnell haben sich Energietechnologien verbreitet, gab es immer eine Technologie, die wahnsinniger Ausreißer ist, und das war die Photovoltaik. Viel schneller verbreitet als jede andere Technologie. Mhm. Und auf einmal gibt es eine Technologie, die sogar die Photovoltaik schlägt. Das ist eben der Metallionen-Akku. Mhm. Also es gibt ja auch Exposition Metallionen. Meistens denken wir dann Lithium-Ionen, aber wir gehen jetzt zum Beispiel auch in die Post-Lithium-Phase mit Natrium, oder? Mhm. Ja. Und das ist aber genau eine Trajektorie. Das baut auch alles aufeinander auf, sind auch genau die gleichen Firmen, es wird in sehr ähnlicher Weise produziert und so weiter. Aber das heißt, das ist eigentlich sehr positiv, oder? Das sind eigentlich die zwei Technologien zusammen mit LEDs, auch noch so eine Technologie, die wahnsinnig schnell beschleunigt haben. Ich kann auch erklären, warum, wenn es von Interesse ist, aber das ist einfach erstmal eine sehr, sehr positive Entwicklung.
Ja.
Das heißt, jeder, der noch auf den Verbrenner setzt, viel Glück gegen diese Kurven anzukämpfen.
Ja, weil es wird so weitergehen.
Das wissen wir historisch, das sind diese Lernkurven oder Erfahrungskurven, das sind eben ganz viele kleine Faktoren, die dann zusammenspielen und immer eigentlich zu dieser empirischen Beobachtung führen, dass sich eine Technologie halt mit Verdopplung der jeweiligen Austragungsmenge, keine Ahnung, von einer Gigawattstunde auf zwei, von zwei auf vier, vier auf acht, gibt es immer genau eine mehr oder weniger konstante Reduktion der Kosten. Und bei Batterien sind es halt irgendwie so, kommt auch an auf Zelle oder Modul, aber so 20-25%. Mhm. Und bei anderen Technologien sind es halt nur 5 oder 10 oder so. Also es ist eine sehr hohe Rate und das heißt, die Kosten laufen mir immer weg. Mhm. Und da kann ich wie soll ich da dagegen steuern?
Ne? Ja, okay.
Und wenn es billiger wird, wollen noch mehr das. Das heißt, meine Ausbringungsmenge wird noch höher. Dann wird es hier wieder billiger, dann wollen sie noch mehr. Also es ist dieser positive Zyklusschluss, den man dann hat. Und der ist sehr mächtig.
Mhm. Okay, du hast eben die Bevölkerungsentwicklung angesprochen, dass sich das verdoppeln wird. Mhm. In eurer Studie sagt ihr deshalb auch, der Fahrzeugbestand wird wachsen. Ja. Da habe ich ganz kurz drüber nachgedacht, weil hier im europäischen Raum haben wir auch ganz oft, ist dieses Thema Stromer ja oft auch ideologisch und der Petrolhead will weiter das haben. Mhm. Und ist das vielleicht in Afrika deshalb nicht so schwierig, die Leute auch vom Elektrischen zu überzeugen, weil sie einfach praktischer denken und es gar nicht so diese Ideologie gibt?
Ja, guter Punkt, ja. Also es gibt diese Kultur um den Verbrenner herum, die gibt es, würde ich sagen, nicht so sehr. Mhm. Weil man macht halt einfach, was geht. Aber man sieht jetzt sehr, sehr wenig getunte Autos mit 600 PS und Auspuffanlagen. meine Tochter nennt die immer die Pups-Autos, wenn die so bam, die Fehlzündung, was man natürlich, sind ja dann auch Fehlzündungen optimiert teilweise. Das ist halt so eine Kultur, die sich da entwickelt. Dadurch, wenn man das schön findet, ist es schön und gut. Ich finde es einfach nur, das gibt es nicht so. Mhm. Sondern wenn ich kein Geld zur Verfügung habe, dann bin ich froh, wenn ich in Franken umgerechnet sparen kann, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Elektroauto fahre. Ja.
Okay.
Das ist ja auch immer so der Vorteil, wenn ich halt nicht in so eine Technologie, es ist eben the attack is advantage, wenn ich nicht eingeloggt bin, und das kann auch kulturell sein.
Mhm. Okay.
Ja. Es kann sein, meine Supply Chains, mit meinen, die Petrolheads sitzen ja auch viel dann in Wolfsburg oder München oder irgendwo, ne? Und dann auch in den Vorständen und so, nein, auf keinen Fall, oder auch an der ETH gab es da genug, muss man ganz ehrlich sagen. Und da braucht es halt mehr Zeit, dann ist man nicht so agil.
Mhm. Okay.
Ja. Und für manche Firmen ist es aber einfach schwierig, die Umstellung. Ne? Das kommt dann auch dazu. Und das, wenn sowieso alles entrepreneurial und mit change is everything, so wie China vor 20 Jahren, da, anything goes, weil das ist sowieso alles krass im Wandel. Dann kann man halt auch mal da mal was falsch laufen, ist egal, dann macht man halt gerade gesagt.
Ja.
Und wir sind halt sehr so gesättigt, statisch und so. Es ist kein Vorwurf, aber dadurch fällt es uns Gesellschaften auch schwieriger, sowas anzunehmen.
Ja. Ja, in China, die haben natürlich auch nicht so die große Autokultur, deswegen setzt sich da das Elektroauto jetzt auch so schnell durch. Oh, gut, von der Regierung natürlich auch gesteuert,
genau.
Oder? Aber bei uns eben, wenn halt schon 130 Jahre das Auto auf den, ja, der Verbrenner auf den Straßen ist, ist dann halt auch schwieriger. Da haben wir ja auch das letzte Mal noch drüber gesprochen, mit unserem Verkehrspsychologen.
Auch in der Schweiz, oder? Die, also, das hätte mit Abstand höchst motorisierte der leistungsstärkste Fuhrpark in Europa.
Ja,
ich glaub,
höchste Porsche-Dichte.
Weiß nicht, wie viele AMG-Modelle. Ich glaube, das sind die signifikant hoher Anteil der Gesamtproduktion von AMG gegen die Schweiz.
Ja.
In den Minimarkt Schweiz.
Ja, ja.
Aber, ja.
Also von den Anteilen her auch BMW M und AMG.
Und Haustuner und so.
Genau.
Halt hier ist der Markt.
Ja. Ja.
Früher war das halt auch noch in Kalifornien und was weiß ich und so, und das ist jetzt halt vielleicht dort ein bisschen weniger schon. Und in China war es nie wirklich so das Ding. Da hat man schon auch die teuren Autos verkauft, da war es halt dann eher die S-Klasse oder die 7,
genau,
oder 8, A8, okay, oder so.
Mhm.
Halt jetzt was anderes, ja.
Ja. Aber ein Gegenargument gegen die Stromer in Afrika, sie müssen natürlich, man muss die natürlich irgendwo aufladen können.
Ja.
Und da ist natürlich das Stromnetz, kommt dann natürlich ins Spiel, was man, also ich kenne mich auf dem afrikanischen Markt jetzt nicht so aus, aber man hört doch schon immer wieder eben, dass das nicht wahnsinnig stabil ist, dass es auch viele
Blackouts gibt.
Und die Lösung, die ihr da unter anderem erwähnt, wäre so Off-Grid-Solaranlagen, also netzunabhängige Solarlösung.
Das haben wir auch modelliert. Also das, dieser Vergleich zwischen Verbrenner und Elektroauto ist so gerechnet, dass man sagt, man hat einen Carport, also bei den Four-Wheelern jetzt, da hat man einen Carport, also ein Auto, und der ist einfach mit Solaranlagen bestückt und hat noch eine lokale Batterie und lädt die dann tagsüber und lädt dann das Elektroauto damit, wenn man auch immer daheim ist.
Das wäre so eine Lösung, so eine Off-Grid.
Und das ist Grid, da braucht überhaupt kein Netz.
Ja.
Jetzt wenn jetzt die Leute kommen, aber das kann ich ja nicht viel machen in den Städten. Die afrikanischen Städte sind nicht dicht.
Mhm.
Es gibt wenig Wolkenkratzer in Afrika. Ja. Der hat wieder auch mit dem Kapitalzugang zu tun.
Mhm.
Die afrikanischen Städte, wenn man mal über eine afrikanische Großstadt geflogen ist, fliegt immer jedes Jahr nach Accra, in Ghana, die Hauptstadt. Das ist einfach ein riesiger Blob.
Ja.
Das sind einfach so 2-3 Stockwerke, ist so das Maximum in der Regel. Es gibt natürlich so ein bisschen die Viertel, wo es ein paar Wolkenkratzer gibt, aber das sind ja Bürotürme.
Mhm.
Aber sonst, man wohnt eigentlich so relativ in so einem Ein- oder vielleicht Mehrfamilienhaus. Das heißt, da ist genug Platz.
Ja.
Und die Sonne ist natürlich auch, Ghana ist jetzt ein bisschen schlechtes Beispiel, das ist immer sehr, sehr hazy und so, aber das haben wir alles mit eingerechnet, oder? Wir haben genau die klimatischen Bedingungen und so weiter, da ist natürlich jetzt, keine Ahnung, Namibia oder so, optimal.
Mhm.
Aber das ist alles nicht so relevant wie eigentlich ein Faktor, und der eine Faktor ist eben, wie finanziere ich das? Das ist der entscheidende Faktor für diesen Wettbewerb auch.
Mhm.
Ja. Und da gibt es auch schon irgendwie Ansätze, wie man das auch vom Westen vielleicht gesteuert, oder ist dann, kommt dann wieder China mehr ins Spiel, weil China investiert natürlich enorm in Afrika oder allgemein.
Also um das erst nochmal zu erklären, warum das so wichtig ist vielleicht.
Ja.
Wenn ich mir die Kostenstruktur anschaue von einem Verbrenner versus einem Elektroauto oder Elektrofahrzeug, ist eher unabhängig, dann habe ich eigentlich bei den Anschaffungskosten in der Regel noch höhere Kosten bei Elektroauto. Das ändert sich jetzt auch, oder? Wegen der Lernkurve, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Aber im Moment habe ich die noch. Und danach habe ich aber einfach tiefere Kosten, weil ich weniger Reparaturbedarf habe und weil ich halt geringere Energiekosten habe, weil ich eine viel höhere, 3-4-mal höhere Effizienz habe. Und ein Elektromotor und eine Batterie sind halt einfach sehr effizient im Vergleich zu einem Verbrenner. Sorry, Petrolheads. da gibt es einfach physikalische Grenzen. Und Grundgesetze der Thermodynamik kann man halt nicht aushebeln. So. Das heißt, und hier habe ich, bei dem Verbrenner habe ich halt auch die Anschaffungskosten, dann habe ich auch höhere sozusagen laufende Kosten, oder? Und diese laufenden Kosten muss ich aber nicht finanzieren, sondern die tue ich aus meinen Einnahmen, wenn ich jetzt der Taxifahrer bin oder auch einfach als normaler Autobesitzer, dann, keine Ahnung, habe ich meinen Lohn und dann zahle ich halt einfach meine, wenn ich an die Tankstelle fahre oder wenn ich zur Reparaturwerkstatt fahre, meine Kosten. Aber den Ankauf, den muss ich finanzieren. In Afrika muss ich den in der Regel finanzieren. Und wenn der halt hier höher ist und danach weniger, dann habe ich ja sozusagen also die Kostenstruktur ist sehr kapitalintensiv hier und hier ist ja eigentlich eher so variable Kosten fokussiert. Mhm. Und immer, wenn ich sehr kapitalintensive Kostenstrukturen habe, also Investments, Upfront-Investments habe, dann spielen diese Finanzierungskosten eine viel höhere Rolle. Mhm. Und das, also zum Beispiel meine Zinsraten von der Bank für mein Fahrzeug. Und die sind halt einfach in Afrika viel, viel höher, weil die Risiken so viel höher sind, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich jetzt sagen will, okay, wir wollen eigentlich schneller umsteigen, weil wir wollen uns jetzt nicht auch wieder einloggen auf diese Trajektorie. Und viele afrikanische Regierungen wollen das, weil die haben auch verstanden, wir können nicht einfach nur wieder wie die letzten Jahrzehnte, wir wollen da so ein bisschen weg. Wir wollen nicht einfach nur die alten Autos aus Europa und Japan und USA importieren und dann total Schrott fahren lassen, sondern wollen jetzt eigentlich auch auf diese neuen Technologien setzen. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich die chinesische Regierung da auch ein bisschen Einfluss hat und so weiter. Dann muss man eigentlich dafür sorgen, dass die Finanzierungskosten nach unten gehen. Das ist der mit Abstand mächtigste Hebel. Und da zum Beispiel, das ist ja auch interessant, dass diese neuen Geschäftsmodelle, diese Startups da versuchen, wenn ich da zum Beispiel über verschiedene Länder agiere und sage, okay, dadurch kann ich Risikostreuung erzeugen, weil, keine Ahnung, Uganda wird dann getroffen von irgendeinem Naturereignis, okay, dann ist da die Zahlungsmoral schlecht oder die Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit höher oder es wird einfach weniger nachgefragt. Mhm. Aber ich bin ja auch noch in Ghana und ich bin auch noch in Äthiopien und ich bin auch noch im Senegal. Dann bin ich ein bisschen gehedged. Oder das ist so einfach diese klassische Portfolio-Theorie. Das wäre eine Sache. Mhm. Das ist aber für so ein Startup schwierig, oder? Weil das kann jetzt nicht auf einmal easy in vier Ländern. Also wir waren überrascht, dass doch ein paar von denen international sind und wirklich über den Kontinent verteilt und nicht nur in der Region. Mhm. Aber die meisten sind schon fokussiert auf ihr Heimatland. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Weltbank kommt oder eine afrikanische und sagt, wir können Kreditprogramm geben und wir machen genau diesen Portfolio-Effekt, indem wir in unterschiedliche Länder investieren und den Banken, die dann Fahrzeuge dort finanzieren, zum Beispiel günstigere Kreditlinien zur Verfügung stellen, aber nur für Elektroautos, dann hat man solche Effekte erzielt.
Mhm. Genau. Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.
Du hast gerade China und den Einfluss angesprochen. Mhm. Also stellen die vielleicht solchen Startups auch Fahrzeuge zur Verfügung? Oder ist das noch nicht so weit, dass China da für sich auch erkennt, wie groß der Markt ist? Und,
doch. Also, also die chinesische Regierung stellt dann nicht zur Verfügung, sondern das ist wirklich einfach marktbasiert. Mhm. Das heißt, diese Startups kaufen halt ihr Equipment oder auch, es gibt auch Importeure, die dann einfach halt BYDs importieren zum Beispiel nach Afrika. Also die Fahrzeuge kommen in der Regel aus Afrika oder zumindest kommen die Teile der Fahrzeuge aus Afrika und teilweise werden sie dann auch in Afrika zusammengebaut. Aber das ist auf einer Marktlogik. Mhm. Allerdings kann man das natürlich immer ein bisschen pushen, oder? Und dann kann man zum Beispiel dann die Exportzölle oder die Importzölle illegal halten und so weiter. Und über manche Regierungen hat halt China sehr großen Einfluss, auf manche Regierungen hat sehr großen Einfluss. Zum Beispiel Äthiopien, da haben sie ein großes Wasserkraftwerk für die gebaut, den Renaissance Dam. Und das ist ja ganz schön, wenn jetzt auf einmal unsere Bevölkerung in China viel weniger Elektroautos kauft, weil sie einfach weniger Autos kaufen.
Ja.
Mhm. Also produzieren ungefähr 1 Million Fahrzeuge zu viel. Es gibt Wahnsinn. Also gehen Sie mal auf Google und suchen mal nach Elektroautos in China auf Halde.
Ja.
Die riesige.
Ich glaube, das war jetzt die letzten ein, zwei Jahre, war das vor allen Dingen so ein Thema.
Oder halt einfach, da waren halt die Produktionskapazität aufgebaut, wurde produziert und der Wettbewerb ist extrem in China, was die Fahrzeuge angeht, oder? Die schenken sich nichts. Wahnsinnige Überkapazitäten, auch bei den Batterien, bei den PV-Zellen, aber auch bei den Elektroautos. Das heißt, die produzieren alle, weil dann werden sie billiger, die Kosten pro Fahrzeug natürlich geringer, aber dann, was macht man damit? Da könnte man noch der äthiopischen Regierung nahelegen, man sollte den Verbrenner verbieten. Ja, ich habe natürlich jetzt keinen Beweis, dass es genauso lief, aber es liegt schon sehr, sehr nah.
Okay.
So, ne? Ja, das ist auch spannend, die haben jetzt auch den ganzen Strom von diesem großen Kraftwerk. Und irgendwie ist die äthiopische Wirtschaft nicht so schnell gewachsen, dass sie jetzt auf einmal all diesen Strom brauchen könnte.
Ja.
Ach, da kämen doch auch diese Elektroautos ganz praktisch daher. Mhm. Und deswegen gibt es so Gemengelagen, wo dann China natürlich schon Interesse hat, diesen Markt auch quasi mal auszubauen. Ja.
Ja. Mhm. Ja, und das ist ja super, wenn man weiß, das wächst noch immer weiter und der Markt
Und man kann dann auch über Institutionen reden, oder wenn das halt, da wird halt anders Politik gemacht, da wird auch anders Recht gesprochen und so weiter. Und okay, damit hat China vielleicht auch weniger ein Problem als jetzt zum Beispiel unsere westlichen oder die Weltbank-Behörden, oder? Okay. Weil wir müssen halt immer extrem auf Korruption und so weiter achten.
Ja.
Und das ist halt für eine chinesische Import-Export-Bank halt eine andere Geschichte zum Beispiel. Mhm. Also die können zum Beispiel das auch wahnsinnig finanzieren.
Okay.
Die haben auch diesen Damm zum Beispiel finanziert.
Mhm. Ja, und irgendwie wird ja dann auch die Länder werden dann ja trotzdem auch ein bisschen unabhängiger, auch wenn sie jetzt vielleicht dann von China schon beeinflusst werden, aber so Photovoltaik zum Beispiel, dann ist man halt viel weniger abhängig von Ölimporten so zum Beispiel.
Und das ist eigentlich ein super Thema, weil wir klagen jetzt über höhere Spritpreise hier. Ja, in Deutschland gibt es jetzt, wurde jetzt beschlossen, dass man die Energiesteuer senkt auf den Sprit.
17 Cent, glaube ich, erstmal für 2 Monate.
Genau, das nimmt natürlich den Anreiz raus, energiesparend zu fahren oder vielleicht doch ÖV zu nehmen und so. Das ist nicht so unbedingt zielführend, wenn es denn darum geht, möglichst wenig zu verbrauchen. Deswegen hassen das Ökonomen immer solche Instrumente.
Hatten wir ja eingangs, das heißt da in Deutschland.
Und belohnt natürlich, wen belohnt es am meisten? Die Vielfahrer, ja, das sind meistens die viel Geld haben. Also das korreliert halt. Mhm. Oder ja, zumindest nicht die niedrigen Einkommen, die fahren nämlich gar nicht so viel. Das ist auch die Pendlerpauschale in Deutschland, da profitieren jetzt nicht die tiefen Einkommen von, überhaupt nicht. Man fährt nicht so weit für einen sehr, sehr schlecht bezahlten Job, fertig. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie kam auf die Frage? Genau, Strait of Hormuz, oder? Das ist jetzt so sind wir alle betroffen von diesem Krieg.
Mhm.
Wir zahlen jetzt alle mehr für unsere Energie und Energie ist neben Arbeit und Kapital der wichtigste Inputfaktor in unsere Wirtschaft. Das heißt, alles wird teurer. Oder? Klassischer Inflationstreiber Energie. Wenn ich jetzt aber gar kein Öl mehr brauche, dann ist mir das relativ egal. Ja? Das heißt, für uns ist das ein bisschen, okay, anscheinend genug, dass die deutsche Bundesregierung was macht. Hier werden wir nichts sehen, denke ich, weil wir haben eben so hohes Einkommen im Vergleich. Aber wer wirklich betroffen ist davon, sind die Entwicklungsländer. Oder wenn ich in einem Entwicklungsland bin, was seine Energie, sein Öl importieren muss, dann bin ich wirklich massiv betroffen, weil ich habe kein hohes Einkommen. Die Leute müssen aber trotzdem fahren und kochen und so weiter.
Mhm.
Mhm. Schwierig. In Bangladesch ist zum Beispiel jetzt verboten, bei Hochzeiten so Lichterketten aufzuhängen. Es ist so wie bei uns in der Krise der Ukraine, im Ukraine-Krieg und der Gaskrise im Winter 2022 hat man ja auch bei uns die öffentlichen Weihnachtsbäume nicht.
Stimmt, die Lichter bleiben aus.
Die Energiemenge ist natürlich irrelevant, aber es ist so eine symbolische Sache, dass einen wieder daran erinnert, ach stimmt, ich muss ja Energie sparen. Diese Länder sind viel, viel mehr betroffen.
Ja.
Auch China als wahnsinniger Importeur ist viel, viel mehr betroffen. Und je mehr man sich jetzt natürlich davon unabhängig macht und die ganze Elektrifizierung von allem macht einen von Öl unabhängig, desto mehr ist man gegen all diese Krisen, diese zukünftigen Krisen gewappnet. Mhm. Und das ist auch im Interesse dieser Staaten. Sollte auch im Interesse von Europa sein. Und wir sind kein großer, wir sind ja auch ein Nettoimporteur von Öl. Mhm. Das einzige Land, das das aber hingekriegt hat in Europa so richtig schnell, ist Norwegen.
Hm. Ja.
Da, ich glaube, 99% der Neuautos sind Elektrofahrzeuge.
Jetzt im letzten Jahr, genau.
Genau, das heißt, die sind eigentlich durch mit der Transition. Natürlich noch der Bestand und so.
Ja.
Aber den interessiert es überhaupt nicht.
Haben natürlich schön dafür das, was sie mit der Ölförderung...
Haben aber die Mehreinnahmen noch. Genau. Also ist das ein reines Gewinngeschäft im Moment.
Mhm.
Ja. Die zahlen, also außer die Leute, die noch einen Verbrenner haben. Aber die Leute zahlen nichts mehr, weil das Ganze wird ja von Erneuerbaren gespeist, ja, Wasserkraft und Wind, den interessiert Hormuz nicht.
Mhm.
Gleichzeitig verdienen sie mehr, weil sie das Öl verkaufen können.
Ja. Ja.
Aber das ist wirklich, man und die Sonne kann einem niemand wegblocken oder den Wind. Mhm. Das heißt, dieser Unabhängigkeitsfaktor ist extrem relevant, auch für diese Staaten.
Ja. Es wird ja, um noch auf ein bisschen anderes Thema zu kommen, Stichwort E-Fuels, da wird ja auch immer fantastisiert, auch von technologieoffen und man soll ja vielleicht auch die E-Fuels irgendwann mal nutzen können. Laut eurer Studie ist das aber keine sinnvolle Option für Afrika.
Ja, das ist eigentlich die Ausgangslage gewesen für diese ganze Studie. Ja. Einer der Petrolheads, hoffentlich ehemaligen Petrolheads, aber der CEO von Volkswagen-Gruppe, hat gesagt, nee, wir können keinen Verbrenner ausmachen, weil in diesen Entwicklungsländern wird es immer noch, da funktioniert das nämlich mit den Elektroautos, da wird es immer noch Demand geben nach Verbrenner. Und nur für die armen Leute halten wir noch den, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so könnte man es interpretieren. Also nur für die Armen müssen wir jetzt noch den Verbrenner halten. Nicht für die, nicht für die Porsche-Fahrer, die halt ihren Verbrenner weiterfahren wollen. Fair enough, können sie ja machen.
Mhm.
Die können sich dann auch ein E-Fuel leisten. Das kostet halt dann irgendwie 5 Franken pro Liter oder so.
Ja.
Gut, wer sich Porsche leistet, kann sich das auch leisten. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht um die armen Leute und wir denken nur an die. Ja. Also ein ziemlicher, eine ziemlich faule Ausrede oder so, ja, wenn wir mal sagen. Und dann haben wir gesagt, oh, das können wir ja mal untersuchen. Und dann kommt da aber raus, das hätte mal überhaupt keinen Sinn. Mhm. Vorne und hinten nicht.
Ja.
Auch mit den hohen Finanzierungen, selbst in den Ländern mit den höchsten Finanzierungskosten, wo man sagt, ja, okay, die E-Fuels würden ja dann natürlich nicht in Afrika produziert, sondern würden in den billigsten Standorten, wenn man den allerbilligsten Standort, das ist Chile, genommen, weil da heißt wahnsinnig gute Sonnen- und Windressourcen. Mhm. Ja, und dann baue ich halt aus Luft und Wasserstoff, aus Luft und Wasser mache ich dann quasi E-Fuels, also synthetische Brennstoffe, und die verschiffe ich dann nach Afrika, so wie ich heute halt auch Öl nach Afrika verschiffe oder Benzin teilweise. Und dann schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Selbst in den Standorten, sind in den Ländern, wo die Finanzierungskosten exorbitant hoch sind, wie Sudan oder eben der Demokratische Republik Kongo, macht es überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Ist viel zu teuer. Und es wird auch nie irgendwo in die Reichweite kommen von Benzin. Die Lernkurven von diesen Technologien sind nämlich viel tiefer.
Mhm. Ja.
Okay.
Und eben, wir haben da ja auch schon drüber diskutiert, wenn, dann müsste man es wahrscheinlich erstmal für Industrien nutzen, die E-Fuels, eben für Flugzeuge oder für Schiffe.
Ja, wo es besser eingesetzt, wo es keine gute Alternative gibt.
Ja, wo man es nicht so leicht elektrifizieren kann, oder? Ja.
Genau. Das ist sowieso übrigens unabhängig jetzt von Transportsektor oder sobald man elektrifizieren zählen kann, sobald es irgendwie möglich ist, ist es immer die beste Route für die Energiewende. Electrify everything. Electrify as much as you can, oder ist die Devise. In Norwegen fahren jetzt die Fjordfähren schon ganz viel elektrisch, werden jetzt umgestellt, ja, oder? Mhm. Hier im Zürichsee wird das auch passieren mit Meilenhorgen.
Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen.
Ja. So, aber das macht total Sinn.
Ja.
Mhm. Macht total Sinn. Und zwar nicht nur aus Klimagründen. Oder so, ne? Wir rechnen ja auch überhaupt gar nicht Klima rein oder so. Gar keine Externalität. Es geht einfach nur um, was kostet es den Eigentümer.
Ja.
Und am Ende spart man einfach Geld.
Ja.
Mhm. Der Hauptgrund dafür ist die Effizienz.
Ja.
Und in Zukunft dann auch noch sogar die günstigeren Anschaffungskosten.
Mhm.
Dank der Lernkurven.
Ja. Ja, weil du gerade die Anschaffung nochmal sprachst und du hast ja eben das Beispiel gezeigt. Und das ist wirklich jetzt, ist einfach teuer, ein Auto zu kaufen als Afrikaner oder in Afrika. Ja. Und sind die Kredite dann auch sehr hoch? Oder,
genau, die sind auch sehr schwierig zu bekommen.
Mhm.
Also man muss sich immer vor Augen halten, es gibt gar nicht so viele Länder in Afrika, die so einen wirklich funktionierenden Kapitalmarkt haben zum Beispiel. Oder wo gerade mal gibt so richtige Börsen und so, gibt es gar nicht so viele. Es ist eine gute Handvoll. Es gibt natürlich schon immer lokale Banken und so, aber die sind winzig.
Mhm.
Und die können jetzt auch nicht nur Autokredite machen, die müssen auch noch andere Sachen finanzieren. Die machen auch Autokredite und so, aber natürlich nur für die Leute, die wirklich gut, die ein sehr sicheres Credit Profile haben, oder? Und deswegen funktioniert halt viel über den informellen Markt. Mhm. Und auch den informellen Kreditmarkt. Wie sagt man auf also Loan Sharks, Kredithaie, oder?
Ja,
zum Beispiel. Also das ist auch mal so despektierlich, das als High und so, aber und die verlangen natürlich wahnsinnig exorbitante Raten. Das haben wir gar nicht angenommen. Was wir angenommen haben, ist eben genau diese neuen Geschäftsmodelle, wo man sagt, okay, es gibt diese Startups, die halt dann die ganzen Autos oder Motorräder auf ihrer Bilanz haben und halt dann international oder auch national Kapital aufnehmen und das Auto dann auch gar nicht verkaufen, sondern das Auto quasi verleasen oder genau einfach so pay for Kilometer oder wie auch immer, gibt es eben die verschiedenen Geschäfte. Also sowas haben wir angenommen, weil dann sonst sind die Kapitalkosten noch viel, viel höher und es gibt auch gar keine guten Daten, weil eben alles im grauen Markt ist oder im schwarzen Markt und nicht also man kann jetzt, wir haben ja auch lokale Leute auf den, also Co-Autoren aus Afrika mehrere. Wir haben zum Beispiel unseren Co-Autor aus Uganda haben wir losgeschickt, dass wir wirklich jetzt zu den Banken gehen. Ja, wenn er jetzt mal ein Auto Lecturer an der Uni in Kampala, wenn er jetzt ein Auto kaufen wollen würde, müsste er denn da so zahlen? Ja, und das sind halt dann, das ist halt schwierig, selbst für ihn, da einen Kredit zu bekommen. Und der ist natürlich auch teuer. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Millionen von Fahrzeugen wir da eigentlich auf die Straße bringen werden, und man schauen will, dass die möglichst halt elektrisch sind, dann muss man halt über ganz andere Hebel nachdenken und eben genau solche Aggregator-Business-Modelle funktionieren da halt viel besser, ja.
Ja, und dann, was du gesagt hast mit Uber, das Beispiel, was du genannt hast, die dann einfach sich schon dran beteiligen am Umsatz und damit safe sind.
Genau, dass die Bank auch viel hätte, anstatt kommt wieder einer rein, muss ich wieder schauen, muss die Bonität prüfen. Die können auch gar nicht, keiner hat eine Kreditkarte, wie kann ich denn die Bonität prüfen?
Ja.
Also ich weiß, von meinen Studenten in Accra, die ETH hat ein Partnerprogramm mit der Ashesi-Uni und wir unterrichten da eben immer. Und wir haben mal gefragt, und da war einer, der hat eine Kreditkarte. Die waren alle, was?
also
nicht, you must be rich, oder? und das ist nicht eine Debitkarte, das haben die natürlich auch, wo sie dann halt ein bisschen was draufzahlen oder so, aber meistens funktioniert das electronically bei denen alles, über ihr Mobile Money heißt sie zum Beispiel, also ihre Handy-Provider. Mhm. Aber der hatte tatsächlich eine Kreditkarte. Ne? Da musst du schon reich genug sein, dass du überhaupt von der Bank eine Kreditkarte ausgestellt kriegst. Hier kriegt jeder eine Kreditkarte. Ja. Und dann kriegst du halt automatisch ein Credit Profile. Oder wie gut bedient diese Person ihre Kreditkartenschulden? Und dann wirst du halt eingestuft. Und dann können die halt sagen, okay, die Person ist so und so creditworthy. So musst du halt, oh, was ist das, ein Job? Was verdient die Person? Wie wahrscheinlich ist, dass sie den Job verlieren und so weiter. Und alles schwierig. Und bei uns ist das jetzt für ein Autoloan eben auch ganz einfach, oder? Weil das ist standardisiert, da guckst du halt so drei Zahlen an und dann weißt du es. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wenn es um Immobilienkredit geht, dann ist das was anderes. Aber da gehen halt auch andere Summen. Und dann ist es auch irgendwie okay, wenn dann mal jemand bei der Bank ein bisschen länger hinschaut. Mhm. Aber auch nicht so lang. Aber für so ein Auto. Ja. Mhm. Und wenn ich dann halt sage, okay, nee, ich mache als Bank einen Vertrag mit diesem Startup und die haben halt irgendwie 50.000 Motorräder unter Vertrag, dann und tun jedes Jahr 10.000 dazu, dann habe ich natürlich einen Vertrag und kann mit denen halt agieren. Und selbst wenn da jemand halt nicht zahlt, dann habe ich auch ein Portfolio, weil dann nutzt das halt ein anderer Kunde dann hoffentlich, der vielleicht einen Job nicht verloren hat oder jetzt wieder Taxi-Driver sein kann, weil der andere hat einen Unfall oder so.
Okay.
Eine Frage, die wir uns noch notiert hatten, eben heutzutage werden ja viele wenn die Autos dann nach dem Third Life oder so, gehen sie dann irgendwann nach Afrika, die alten Diesel und Benziner. Könnte das irgendwann vielleicht mit Elektroautos auch so kommen, dass dann wirklich unsere alten Elektroautos, unsere alten Teslas dann nach Afrika gehen? Oder?
Das ist eine super Frage, das fragen wir uns auch. Und ich bin mir da nicht sicher. Und zwar hat das viel auch mit Regulierung zu tun. Weil ich habe mal zum Beispiel mit Volkswagen gesprochen, die haben gesagt, sie haben eigentlich nach ungefähr 3 Jahren haben sie keine Ahnung mehr, wo ihr Auto ist.
Okay.
Also die ersten paar Jahre, also on average, oder? Es gibt natürlich welche, die dann gehen immer 10 Jahre immer zur VW-Vertragswerkstatt, dann wissen die natürlich immer alles. Aber bei den alten Autos war das halt immer, und dann hört man halt irgendwann auf, zum Vertragshändler zu gehen und so weiter und dann irgendwann wird es halt von irgendwie mehr repariert und ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt unter den neuen, bei den Elektroautos ist aber so, du hast ja eine viel höhere Verantwortung als Hersteller aufgebürdet, zum Beispiel von der EU. Du musst eigentlich dafür sorgen, dass das Ganze auch recycelt wird, du hast Auflagen dafür und so. Habe ich jetzt ein Interesse daran, dass die ganzen Autos nach Afrika gehen? Oder würde ich da eher intervenieren? Haben die Afrikaner andererseits aber auch ein Interesse, alte Elektroautos zu kaufen weiterhin, wenn ich doch nicht eigentlich teilweise billigere aus China kriegen kann?
Klar, ja.
Also ich bin da relativ skeptisch, dass das so einfach weiterläuft und einfach nur umstellt. Ich glaube schon, dass es den Fluss geben wird von Elektroautos aus den reicheren Ländern letztlich nach Afrika. Mhm. Und ich meine, ihr wisst da mehr als ich, aber diese ganzen Gebrauchtwagenmärkte sind ja auch sich wahnsinnig am Entwickeln jetzt, oder? Jetzt kann man, das ist alles ja noch recht neu.
Ja.
Und man kann jetzt viel besser, übrigens finde ich auch interessant, dass das eigentlich bei einem Verbrenner viel risikoärmeres Geschäft ist. Bei einem Elektroauto ein viel risikoärmeres Geschäft ist, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, meiner Meinung nach, als bei einem Verbrenner.
Auch mit den Zertifikaten.
Genau, und ich muss einfach einen Battery-Check machen. Das ist die eine Komponente, auf die es ankommt, mehr oder weniger.
Ich habe mal wirklich gestern oder vorgestern mal wieder bei Autoscout geguckt und das ist wirklich bei vielen Autos, steht es wirklich schon oben drin, bei vielen Elektroautos irgendwie.
Lasse ich als Verkäufer jetzt einfach machen.
Ja, genau.
Und dann bin ich offen, oder? Das ist ja dieses klassische in der Ökonomie. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ist das okay?
Ja,
oder?
Ja.
Also das klassische Beispiel für so Informationsasymmetrie in der Ökonomie ist eigentlich immer Gebrauchtwagenmarkt. Der Händler, der Experte, der weiß, wer hat den davor besessen, vielleicht hat er ihn sogar noch repariert davor in den Jahren, der weiß genau den Zustand dieses Autos einzuschätzen. Ja? Und der Laie, der Gebrauchtwagenkäufer kommt und hat keine Ahnung. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Mhm. Deswegen regulieren wir, oder? Man kann dem nicht irgendwas erzählen und dann bricht das Auto nach 500 Kilometer zusammen. Bei Elektroautos, genau, ganz anders denke ich. Bin mir auch nicht sicher, ob nicht vielleicht es dann viel mehr Privat-zu-Privatmarkt geben wird. Weil, wie du sagst, du gehst bei Autoscout, okay, schau ich mir halt den Zustand der Batterie an und dann kann ich das halt einschätzen, das wird immer sich noch mehr verbessern, was heißt das jetzt wirklich und da wird es dann irgendein Tool geben, das mir dann sagt, eine Webseite so macht, okay, für deine Anwendung, gibst du deine Anwendung ein, wie weit muss ich da reden? Ja, da ist das Ding sicher noch gut für 10 Jahre oder so, mit der Güte der Batterie laut dem Test und so und dann ist gut. Und was soll sonst groß kaputt gehen? Ja, klar, muss ich noch die Bremsbeläge anschauen und so weiter und so fort. Aber das ist alles keine Katastrophe.
Hatten wir auch eine Folge zum Service mit dem Dario.
Also das kann man auch gerne noch mal ran. Aber es ist jetzt nicht im Vergleich zu, meine Zylinderkopfdichtung ist kaputt. Und damit, oder ich habe einen Getriebeschaden und damit ist eigentlich eine Vollabschreibung.
Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Service und so, das ist natürlich auch in... Du brauchst natürlich eine spezielle, eben das sind Hochvolt-Komponenten, also da ist dann schon gefährlich, wenn da kann jetzt nicht jeder Hinterhofgaragist, sag ich mal, da rumfummeln. Das braucht es dann ja auch wieder, wenn du jetzt viele Elektroautos in Afrika hast, brauchst du natürlich Fachpersonen, die das dann auch eine Batterie anfassen können, sag ich mal, oder?
Richtig, das ist auch noch ein Riesenthema. Das ist bei den Motorrädern weniger ein Thema, weil die fahren halt nicht mit 400 oder 800 Volt System, sondern halt irgendwie mit 48 oder so rum. Da werde ich jetzt nicht sterben. Das kann halt der normale Elektriker auch und so. Aber natürlich ist das ein Riesenthema. Die Autos werden in Afrika ja repariert und repariert und repariert und dann werden sie zerlegt und als Ersatzteillager genutzt für andere, die repariert und repariert werden. Wenn man in so einer klassischen Großstadt, afrikanischen Großstadt unterwegs ist, also mit Subsahara reden wir die ganze Zeit, dann gibt es immer wieder Viertel, da komme ich im Viertel rein und dann ist die Werkstatt, ist ja einfach nur ein Ort, der ist einfach neben der Straße und da liegen dann ein paar alte Autos und dann haben sie vielleicht noch einen Motorkran und der Rest ist alles per Hand gemacht, das Öl läuft dann da einfach halt in den Boden und die flicken ja alles zusammen und da wird dann geschweißt und es ist faszinierend.
Ja.
Da wird alles verwertet, oder? Und die müssen natürlich ganz andere Skills jetzt auf einmal haben. Weil das war wirklich mechanical. Die wussten halt dann, okay, dann schleife ich halt da nochmal irgendwie was von der Zylinderkopfdichtung ab. Ich werde sicher keine neue kaufen. Und dann fährt das Ding halt nochmal 500 Kilometer, ist egal. Das ist, darauf kommt es, das kommt drauf an. 500 Kilometer kann einen riesen Unterschied machen.
Ja.
Die Mehr, jetzt ein ganz extremes Beispiel. Man sieht in Accra zum Beispiel wahnsinnig viele, sind die Taxis dort, also die Ubers oder wie heißt die europäische Konkurrenz?
Bolt gibt es.
Bolt, genau.
Oder?
Die ist eigentlich dort. Oft in Afrika größer, also in Ghana zum Beispiel ist Bolt der Marktführer. Das sind immer so ganz kleine Toyotas oder Hyundais. Die heißen Toyota Witz, also die sind V-I-Z-Z. Und die fahren ganz oft mit dem Hartgummi-Ersatzrad rum. Also das passiert einem ganz oft, man sitzt da drin und alles wackelt wieder. Und wir beim ersten Mal, was ist denn hier los? Und dann steigen wir aus. Eins der vier Räder ist eigentlich nur das Ersatzrad, aber ist das Hartgummi, was eigentlich nur dazu gedacht ist, zur Werkstatt zu fahren.
Ja.
Da fahren die einfach ihre Taxi fahren, bis halt der Hartgummi dann auch weg ist. Weil ich habe kein Kapital, ein neues Rad zu kaufen. Oder dann muss ich halt mit dem weiterfahren. Und so geschehen ist das. Und das wird sich natürlich schon ändern müssen. Und die Frage ist auch, wie viel kann ich dann noch reparieren, weil immer mehr Software und so weiter und so fort. Also diese Witz,
genau.
Die kommen nämlich alle aus Japan. Das sind all diese, in Japan gibt es ja das Incentive für diese ganz kleinen Autos. Das sind alles japanische Gebrauchte.
Ja.
Genau, oder koreanische, Kia, Hyundai, die kommen dann dahin, werden dann von Rechtslenker auf Linkslenker vor Ort umgerüstet, das können die alles. Und die ganzen Elektronik, die haben immer alle so in der Mitte auch so ein kleines Display mit, oder der Navi wäre und so, das ist alles abgesteckt. Da ist nichts mehr, weil das wäre ja eh alles auf Japanisch und die Software können sie ja nicht umstellen oder so. Das heißt, einfach ausgeschaltet. Das Elektroauto einfach mal was bypassen oder abstellen oder so weiter, das kann halt dann schon kritisch werden, ne? Das heißt, da wird sich auch noch einiges tun müssen. Das spricht dann wieder eher auch für eine Formalisierung bei der Maintenance-Seite, dass ich vielmehr dann wirklich Werkstätten habe, die dann auch die entsprechenden Computer haben, die das Ganze, die Updates fahren können und so weiter und so fort, die genau mit diesen ganzen Hochvolt-Themen umgehen können, die vielleicht auch mal eine Batterie ersetzen können und so weiter. Ich glaube, das wird sich aber entwickeln. Da bin ich relativ, es werden nämlich auch dann wieder diese Business Models sein, oder? Diese Third-Party, weil die haben ja ein Interesse daran, dass ihre Flotte performt und dass ihre Fahrzeuge in Schuss sind. Und wenn die das dann übernehmen, müssen sie es halt auch professionell aufziehen.
Ja.
Sonst darum, kriegen sie auch keine Kredite wieder, oder?
Genau, und darum geht es ja im Entwicklungsland. Also das ist auch eine Frage, ist noch, wir sprachen darüber, viele Chinesen, die da ihre Autos hin tun und westliche Länder. Und wie kann man verhindern, dass es einfach nur so ein Absatzmarkt wird, sondern einfach die lokale Wertschöpfung?
Ja.
Weil gerade wenn jetzt neue Garagen, da braucht es neue Fachleute und ja, da muss man ja quasi wirklich pushen, dass das da alles vorangetrieben wird.
Also das eine ist die ganze Maintenance-Seite, da sehe ich eher Jobverlust. Also wie hier, oder? Weil einfach Elektroautos wesentlich weniger wartungsbedürftig sind. Und die ganzen kleinen, aber das wird sich sehr, so wirtschaftlicher Wandel oder technologischer Wandel und damit durch wirtschaftlicher Wandel ist ja immer dann problematisch, wenn der extrem schnell passiert. Weil sich dann die Wirtschaft und die Jobs und die Leute nicht so schnell anpassen können. Aber dort, ich meine, wird es auch wahnsinnig lange den Verbrenner geben, oder? Die alten Dinger. Das heißt, die haben genug Zeit, sich umzustellen. die Frage, wie kann Afrika mehr von der ganzen Wertschöpfungskette profitieren, ist eigentlich eine sehr, sehr spannende. Und auch da gibt es eben ein Window of Opportunity, so ein Fenster der Möglichkeiten. Und es öffnet sich dadurch, dass Elektroautos oder Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern wesentlich weniger komplex sind im Design. Und eine Anzahl Teile, die zusammenarbeiten. Also wenn ich von meinem, wie transportiere ich zum Beispiel Energie innerhalb meines Fahrzeugs? Oder das ist vom Tank, mein Verbrenner vom Tank in den Motor und dann wird es kompliziert. Und dann habe ich meinen Getriebestrang und so weiter, muss ich es an die Achsen, muss ich es an die Achsen bringen und so weiter und so fort. Ein Differential und so weiter und so fort. Komplexes Zeug, was wir halt über 100 Jahre halt gelernt haben zu optimieren. Und beim anderen ist halt eine Batterie und ein Kabel. Eine Batterie, dann habe ich da ein Kabel und dann habe ich halt einen Elektromotor. Im Zweifelfall ist der an der Narbe, da muss ich gar nichts mehr groß machen. Ja? Und das sind alles Standardkomponenten. Das heißt, da kann ich viel. Und diese Komplexität, die kreiert eben diese Eintrittsbarrieren. Deswegen hat die deutsche oder die japanische Autoindustrie halt so wahnsinnig gut gelebt, oder? Das war sehr schwierig, sie anzugreifen. Es gibt kaum neue Automobilhersteller, die auf einmal da kamen und gesagt haben, wir können das jetzt besser. Weil die dieses ganze stillschweigende Wissen, diese ganze Erfahrung, die ich über Jahrzehnte angesammelt habe, wie optimiere ich jetzt genau da den Antriebsstrang hier und da, das haben die halt nicht.
Ja.
Ja, und diesen Wettbewerbsvorsprung, den kann man nicht aufholen. Aber jetzt, dieses ganze Wissen ist jetzt wertlos, oder? Das ist halt das Problem für die Deutschen oder für die Europäer und die Japaner. Dieses wahnsinnig wertvolle Wissen ist auf einmal wertlos.
Wobei die Deutschen...
Manches Wissen ist noch wertvoll.
Sie fangen ja auch noch an, jetzt schon noch mit 2-3-Gang-Getrieben, auch bei den elektrischen. Genau. Also da können sie ein bisschen...
Gibt es so ein bisschen und das ist, aber das ist halt interessant für einen Porsche oder so, weil ich dann die Highspeed-Geschichten lohnt sich halt, ein Getriebe zu haben.
Oder für Busse oder so zum Beispiel?
Ja, genau so.
Für Elektrobusse?
Und auch ehrlich gesagt bei der, was weiß ich, so, dass die ganze Frage nach, wie sagt man auf Deutsch, die ganze Federung, die ganze, wie sagt man da, die...
Aufhängung?
Ja, die ganze Aufhängung, die ganze...
Das Fahrwerk.
Fahrgestell, die ganze Fahrgestell-Sachen. Das ist natürlich auch Tacit Knowledge. Aber das ist alles nicht so komplex wie der Antriebsstein.
Ja.
Und der Motor vor allem, das ist halt einfach da, wo die große... Und das habe ich alles nicht mehr.
Ja.
So, jetzt kann ich einfach auch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt Komponenten zusammen und die, wenn ich da weiß, okay, da kommen 400 Volt raus und die Ampere, dann weiß ich eigentlich schon mehr oder weniger alles, was ich brauche. Ich bin Elektroingenieur, ich übertreibe natürlich ein bisschen. So, ganz so einfach nicht, aber es ist schon relativ einfach im Vergleich zu, ja, da müssen wir mal hier diese Kurven anschauen, wie sich dann der Motor verhält, unter welcher Last und bei welcher Temperatur und wie gut die Luft ist, die eingesaugt wird und so und, wie die Einspritzung und so weiter. Das ist alles viel, viel schwieriger zu optimieren als, das heißt, wenn das einfach ist, natürlich auch für Länder, die jetzt nicht so eine Erfahrung haben und nicht so eine hochentwickelte Ingenieurskunst über Jahre aufgebaut haben, viel einfacher da reinzukommen. Aber man muss schon auch schauen, man ist halt immer dann trotzdem in Konkurrenz mit China und so weiter. Ja. Und was dann da Sinn macht, ist natürlich die Frage. Ja. Batterieherstellung macht sicher gar keinen Sinn. Weil da brauche ich nämlich wirklich auch Interesse oder Komplexität bei der Herstellung. Und diese Fabriken sind wahnsinnig teuer. Das heißt, die werde ich ja nicht in einem Standort bauen, wo ich viel für mein Kapital zahle, wo ich hohe Zinsen zahle, sondern die baue ich dann in Ländern, wo ich wenig zahle, wo die dann teilweise auch noch gestützt werden vom Staat, wie halt in China auch der Fall. Elektromotoren das Gleiche. Aber so Sachen zusammenbauen und vielleicht integrieren hier und da, das macht Sinn. Es gibt auch Beispiele. Innocent ist ein nigerianisches, originär afrikanisches Unternehmen. Die haben halt so mit Mazda-Lizenzen, glaube ich, oder mit alten japanischen Lizenzen angefangen. Also die waren ursprünglich ein Reparaturunternehmen. Und die haben dann immer mehr verstanden und wie es läuft und so und haben dann Teile gebaut. Ne, Teile, an die man schwerer kam oder die teuer zu transportieren sind oder wo hohe Importzölle waren und haben das dann und dann immer mehr zusammengebaut. Und jetzt bauen die halt auch aus Kids Autos. Und teilweise auch die Komponenten selbst und sogar Verbrenner machen jetzt dann auch Elektroautos. Und bei den Elektroautos wird viel einfacher laufen.
Okay.
Und natürlich kommen natürlich auch viele der Rohstoffe aus Afrika. Aber deswegen zu sagen, okay, dann warum nehme ich jetzt das Nickel und warum soll ich das jetzt nicht einfach gerade dann hier in meine Batterie, also Lithium-Ionen-Batterie, der höchste Anteil jeglichen Metalls in einer Lithium-Batterie ist ja nicht Lithium, sondern Nickel.
Ja.
Aber warum mache ich dann nicht Nickel? Oder bei einer LFP-Batterie, was weiß ich, Eisenphosphat. Ja. Phosphat kommt auch viel aus, zum Beispiel aus Marokko. Das macht keinen Sinn. Weil auch diese ganze, die Kompetenzen und auch die Kosten und so weiter der Verhüttung oder der Veredelung oder der Aufbereitung, sodass ich eigentlich die Materialien habe, die ich dann in die Batteriefertigung habe, diese ist einfach teuer und da brauche ich auch wieder tiefe Kapitalkosten, brauche Kompetenzen und so weiter. Und das macht keinen Sinn.
Ja. Tobias, sehr spannend. Ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir müssen, glaube ich, demnächst zum Ende kommen. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage und Wilma, dann vielleicht
dann ich auch noch
die eine. Schlussfrage zu der Elektrifizierung. Wenn jetzt Afrika wirklich, gehen wir davon aus, eben in den nächsten 15 Jahren passiert da relativ schnell, relativ viel Elektrifizierung, nicht nur bei 2, sondern auch bei 4 Rädern. Was bedeutet das denn für die globalen CO2-Ziele? Eben übers Klima haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das dürfte ja auch einen nicht zu unterschätzenden Effekt haben, oder wie habt ihr da auch?
Ja, der ist nicht so. Man darf das nicht überschätzen. Einfach die großen CO2-Quellen sind einfach nicht in Afrika.
Ja.
Das ist so.
Also das wäre trotzdem auch wenn der...
Das wäre natürlich ein Effekt. Ja. Es gibt übrigens auch einen lokalen Effekt, ne? Wenn ich sehe, diese ganzen alten Diesel, die da rumfahren, also da habe ich einfach wahnsinnige Verschmutzung.
Ja.
Und das ist eigentlich der viel größere Effekt, wenn man mal ehrlich ist.
Also auch für die lokale Bevölkerung,
die dann profitiert, ist ein Rieseneffekt. Aber so global gesehen ist das jetzt nicht, das wird jetzt nicht das Klima retten oder so. Oder davon hängt es jetzt nicht ab.
Okay.
Ja. Also es ist natürlich super, oder es wäre super.
Ein schöner Nebeneffekt
quasi. Ja, genau. So. Aber ich bin da immer sehr, die Afrikaner dürfen jetzt überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr nutzen und so, weil wir haben ja jetzt Klimawandel und so. Das ist ein sehr schwieriges Argument, finde ich.
Ja.
Weil wir haben das über Ewigkeiten gemacht und ihnen das jetzt quasi zu verbieten, ist nicht ganz vertretbar, meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Und dann muss man halt sagen, okay, dafür geben wir halt Incentives, damit es euch leichter fällt, davon wegzukommen, wie zum Beispiel solche vergünstigten Kredite von der Weltbank. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja.
Mhm.
Aber man kann die Bürde der Vermeidung der CO2-Emissionen nicht den Ländern auferlegen. Das ist wirklich so.
Mhm. Okay. Ja, letzte Frage. Du hast gerade angesprochen, dass ihr eine Folgestudie jetzt auch laufen habt.
Mhm.
Und wo steht die Mobilität in Afrika in 10 Jahren? Was sagt ihr voraus?
Ui. Also ich glaube, dass sich das sehr unterschiedlich verhandeln wird pro Land. Es wird die Länder geben, wie Äthiopien, Kenia und so weiter. Da wird es sehr krass diese Elektrifizierung geben. Generell wird das Ganze natürlich wachsen. Aber es wird jetzt nicht in 10 Jahren alles elektrifiziert sein. Das wird ja nicht mal bei uns so sein. Aber nur weil es jetzt halt sehr, sehr, sehr tiefe Quoten sind bei den Neuwagen, irgendwie so im 1-2%-Bereich oder so, heißt das ja nicht, dass es in 10 Jahren dann nicht viel ist. Oder es war bei uns vor 10 Jahren halt auch in dem Bereich.
Mhm.
Also es sind wieder diese exponentiellen Kurven. Hier immer diesen Vergleich zu Covid ganz nett. Und wenn wir dann bei der dritten Welle immer noch nicht verstanden haben, dass nur weil das jetzt sehr tiefe Zahlen sind, waren wir dann immer noch überrascht, 2 Wochen später, oh, jetzt ist hier wieder groß Covid. So ist es sicher halt mit exponentiellem Wachstum. Unsere Gehirne sind einfach nicht gemacht, exponentielles Wachstum zu verstehen. Wir sind so Lineardenker. Ne?
Ja. Mhm. Du, dann danke schön, dass du da warst. Gern. Viel gelernt.
Ebenso.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja jetzt auch nicht so einen weiten Weg zurück zur ETH.
Ja, ich nehme jetzt mein Elektrofahrzeug und
genau.
Strample da wieder
hoch. Das Elektrovelo, genau. Ich nehme es übrigens auch, wenn ich jetzt nach Hause fahre. Ich bin auch mit dem E-Bike da. Also von dem her sind wir jetzt schon mal elektrisch unterwegs. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst Kommentare da, lasst Likes da. Bis zum nächsten Mal.
Ade.
Tschüss. Tschüss.
Porsche präsentiert Elektrogeflüster. Faszination Sportwagen. Elektrifiziert.